Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Andrea Gerg.
Drei ehemalige Schüler des Berliner Canisius-Kollegs informierten im Januar vor genau 10 Jahren den damaligen Direktor über zahlreiche Missbrauchsfälle in den 70er Jahren durch 2 Jesuitenpatres, die an dieser Schule unterrichtet hatten. Der Direktor machte die Taten durch einen Brief an 600 Schüler öffentlich und löste eine bundesweite Debatte über sexuellen Missbrauch in kirchlichen Einrichtungen aus, was auch dazu führte, dass weitere Fälle aufgedeckt wurden. Über einen solchen Fall, nämlich seinen eigenen, hat der österreichische Schriftsteller Josef Haslinger jetzt ein Buch geschrieben. Josef Haslinger hat nicht nur zahlreiche Romane geschrieben, er unterrichtet auch seit vielen Jahren den Nachwuchs am Literaturinstitut in Leipzig und dort erreiche ich ihn jetzt. Guten Morgen, Herr Haslinger.
Guten Morgen.
Mein Fall ist der schlichte Titel Ihres Buchs und darin schreiben Sie über den sexuellen Missbrauch, den Sie im Sängerknabenkonvikt in Stift Zwettl erlebt haben. Da sind Sie als 10-Jähriger eingetreten, aber Sie haben sich erst viel später, vor 2 Jahren, 2018, an die unabhängige Opferschutzanwaltschaft gewandt. Warum? Was musste da passieren, damit das möglich war, für Sie über diese Geschichte zu sprechen?
Was musste passieren? Ganz einfach. Die Täter mussten sterben. Ich konnte tatsächlich erst darüber sprechen, und zwar mit Namen und Adresse sozusagen, also wirklich die Täter benennen, als ich wusste, dass sie nicht mehr leben.
Das heißt, Sie haben eigentlich auch noch Rücksicht auf die Täter genommen. Das beschreiben Sie auch in dem Buch ganz gut, dass man ja auch als Kind ein zwiespältiges Verhältnis zu solchen Personen hat. Der eine Pater, um den es bei Ihnen ging, Pater Gotthard, war ja auch eine wichtige Bezugsperson für Sie. Glauben Sie, dass das grundsätzlich ein Problem ist, dass das nicht immer eindeutig böse Menschen für diese Kinder sind, die sowas erleben?
Natürlich, das ist ja das Hauptproblem, dass sie einen umgarnen. Und der Pater Gottfried heißt er. Pater Gottfried war zufällig auch noch mein Religionslehrer. Ich wollte damals Priester werden und somit war dieser Pater Gottfried für mich überhaupt die höchste Instanz. Er war ja auch derjenige, an den ich mich mit meinen Sünden wandte, nicht? Und der Beichtgespräche mit mir führte. Und gleichzeitig war er derjenige, der diese Missbrauchsgeschichten begonnen hat. Er hat auch Kontakt zu meinen Eltern gesucht und gefunden. Er war derjenige Pater, der über mich nur Gutes zu sagen wusste, was natürlich auch schön war für mich und für meine Eltern. Andere haben ja mich eher als einen Schlingel dargestellt. Und so war ich von ihm so umgarnt, dass ich einfach nicht in der Lage war, zu irgendjemand darüber zu sprechen.
Und dann schreiben Sie, haben Sie das jahrzehntelang verdrängt und Sie nennen das eine Verharmlosungsstrategie gefahren. Und weil Sie auch nicht wollten, sich von dieser Erfahrung bestimmen zu lassen, was denken Sie, hatte das für Folgen?
Ich habe ja darüber gesprochen. Vor allem habe ich literarische Texte geschrieben, in denen diese Dinge eine Rolle spielten. Und das hatte einfach die Verharmlosung zur Folge. Ich habe so getan, als könnte man das hinter sich lassen. Und ich habe so kindliche Gefühle wachgerufen, die ich ja tatsächlich hatte, nämlich, dass ich das auch in gewisser Weise, diese besondere Nähe zu einem Vorgesetzten, auch als eine gewisse Auszeichnung empfunden habe und eine gewisse Auserwähltheit. Und ich habe tatsächlich Rücksicht genommen auf diese Menschen. Dann habe ich mir vorgestellt, wie wäre es, wenn ich als die Glasnik-Kommission, das ist eine Kommission, die der Kardinal Schönborn eingerichtet hat, als die Glasnik-Kommission gegründet wurde, um solche Missbrauchsfälle aufzuarbeiten, da habe ich mir gedacht, wenn ich da jetzt hingehe, dann konfrontiere ich die älteren Herren mit irgendwelchen Jugendsünden. Ich habe ja keine Ahnung, wie die inzwischen gelebt haben. Vielleicht sind sie ja in sich gegangen und haben ein ganz anderes Leben geführt und haben sich mit ihrer pädophilen Seite in Zaum halten können. Und dann versaue ich ihnen den Lebensabend. Solche Überlegungen. Das heißt, ich habe mich eigentlich, bis ich erfuhr, dass sie nicht mehr leben, mit den Tätern in gewisser Weise identifiziert.
Jetzt hat heute der Missbrauchsbeauftragte der Bundesregierung Röhrig bei uns im Programm gesagt, dass es eben wichtig sei, dass Verantwortungsträger in Schulen, in Kitas, in Kirchen, Gemeinden sich verpflichten würden, dass ihre Einrichtungen zu Schutz und nicht zu Tatorten würden. Er meinte, man müsste da quasi eine Art Paket schnüren. Was können Sie sich darunter was vorstellen? Wie könnte denn sowas aussehen?
Eins ist sicher, es muss sich der Staat, es ist der Staat der Sache annehmen. Das ist eine gesamtgesellschaftliche Angelegenheit. Man darf das nicht den Kirchen überlassen. Die Kirche haben ihre eigene Gerichtsbarkeit, die Kirche haben ihre Autonomie, die Kirche haben ihre Konkordatsverträge und können sich zurückziehen in ihr eigenes Terrain und haben natürlich die Neigung, alles, was man verduschen kann, zu verduschen. Und das, was dann doch öffentlich wird, da gibt es dann kniefällige Verzeihungen. Das ist mir auch übrigens widerfahren jetzt. Widerfahren ist ja der falsche Ausdruck. Es ist geschehen, der Abt von Heiligenkreuz, das war jenes Kloster, von dem Pater Gottfried ursprünglich kam und das er nach den Missbrauchfällen in Stift Zwettl wieder zurückversetzt wurde. Dieser Abt hat mir geschrieben und hat mich um Verzeihung gebeten. Und er hat mir dann auch erzählt in einem zweiten Brief, weil ich habe geantwortet, dass er eigentlich sich der Falsche hier meldet oder der Falsche mich um Verzeihung bittet. Das hätte Pater Gottfried machen müssen. Und er hat mir geantwortet, dass Pater Gottfried schon einmal beschuldigt worden war, vor 10 Jahren, als diese Kommission gegründet wurde. Und damals hat er alles abgeleugnet. Inzwischen ist er ja tot und man kann ihn nicht mehr befragen, aber damals hatte der Abt die Idee, man könnte ihn mit dem Opfer konfrontieren, aber das damalige Missbrauchsopfer hat sich geweigert, einer solchen Konfrontation gegenüberzutreten, was ich gut verstehen kann. Ich hätte mich auch geweigert. Man kann nicht einem gegenübertreten, ihn beschuldigen des Missbrauchs und dann streitet er das ab und stellt einem auch noch als Lügner hin. Das hätte ich mir auch erspart.
Aber ist denn das Erzählen oder das Angehörtwerden, wenn man denn in der Lage ist, darüber zu sprechen, etwas, was hilfreich sein kann? Sie haben ja da bereits Erfahrung, Sie haben ja auch schon ein anderes traumatisches Erlebnis. Ich meine, das Buch über den Tsunami, den Sie mit Ihrer Familie überlebt haben, beschrieben. Und auch Freud wusste ja schon, dass das Erzählen eine heilende Wirkung hat. Wie erleben Sie das? Warum ist das so?
Ich glaube, dass das so ist. Warum? Weil es bekommen diese Vorfälle, die in einem sitzen und für die man, mit denen man nicht umzugehen weiß, die bekommen eine Sprache. Und wenn sie eine Sprache haben, werden sie eine ansprechbare Realität, eine Realität, die in der Vergangenheit ist. Sie werden also ein Teil der Geschichte. Und das ist hilfreich, wenn das etwas ist, was benannt ist und nicht etwas, was in einem sitzt, aber keine Sprache hat.
Jetzt heißt Ihr Buch ja Mein Fall, also ganz individuell ausgedrückt. Aber das Buch, wenn man es liest, man merkt es natürlich, das spricht natürlich auch für viele andere Fälle, nehme ich an. Wie war das für Sie vor der Veröffentlichung? Hatten Sie da auch ein bisschen Angst? Braucht das eine andere Stärke, als wenn Sie ein fiktionales Werk veröffentlichen?
Das kann man wohl sagen, ja. Dieses halbe Jahr, in dem ich an diesem Buch gearbeitet habe, war keine einfache Zeit für mich. Ich bin die alten Briefe durchgegangen, die alten Fotos. Ich habe versucht, so viel wie möglich ins Gedächtnis zurückzurufen. Ich habe dann, als das Buch weitgehend fertig war, auch noch einen ehemaligen Mitschüler getroffen und habe ihm das Ganze vorgelegt und mit ihm darüber gesprochen und war in gewisser Weise beruhigt, dass der die Dinge so oder ganz ähnlich in Erinnerung hat und eben auch von diesen Missbräuchen wusste und die Missbrauchstäter kannte. Das war auch, für mich war das eben keine leichte Zeit und das ist nicht so, dass es jetzt alles von mir abgefallen ist und ich locker darüber sprechen kann. Ich musste jetzt einfach durch. Ich habe das Buch veröffentlicht und stelle mich auch den Gesprächen darüber und kann hoffentlich einen kleinen Beitrag dazu leisten, dass die Dinge sich bessern.
Josef Haslinger, vielen Dank für dieses Gespräch.
Bitte schön.
Und das Buch Mein Fall ist beim Fischer Verlag erschienen. Es hat 144 Seiten und kostet 20 €.